Es ist nicht so schwer, wie man glaubt, so zu leben, dass man in den Himmel kommt. Dauer des Abschnittes etwa 28,5 Minuten. Einige Menschen glauben, es sei schwer, so zu leben, dass man in den Himmel kommt, also, wie man sagt, ein geistiges Leben zu führen. Das glauben sie deshalb, weil sie gehört haben, der Mensch müsse der Welt entsagen und sich dem Verlangen des Körpers und des Fleisches widersetzen, um ein geistiges Wesen zu entwickeln. Unter einem solchen Leben stellen sie sich aber nur vor, dass man die weltlichen Dinge, besonders Reichtum und Ansehen, ablehnen müsse, um sich dafür beständig frommen Betrachtungen über Gott, das Seelenheil und das ewige Leben hinzugeben und sein Leben im Gebet, der Lektüre des Wortes und frommer Bücher zu verbringen. Darunter verstehen sie, der Welt entsagen und ein geistiges, nicht ein fleischliches Leben führen. Aufgrund vielfacher Erfahrungen und aus Gesprächen mit Engeln durfte ich jedoch wissen, dass sich die Sache ganz anders verhält, ja, dass alle, die so der Welt entsagen und in der genannten Weise ein geistiges Leben führen, sich ein trauriges Los verschaffen, das ganz und gar nicht für die himmlische Freude empfänglich ist, da ja einen jeden sein Leben erwartet. Um das Leben des Himmels in sich aufzunehmen, muß der Mensch ganz im Gegenteil in der Welt leben, um dort seinen Pflichten und Geschäften zu obliegen. Nur wenn er so ein sittlich und bürgerlich gutes Leben führt, nimmt er das Geistige in sich auf, kann auf solche Weise beim Menschen das geistige Leben gebildet bzw. sein Geist für den Himmel vorbereitet werden. Ein inneres Leben ohne das Äußere zu führen wäre etwas Ähnliches, wie wenn man in einem Hause ohne Fundament wohnte, das sich allmählich senkt oder Risse bekommt, auseinanderklafft oder schwankt, bis es zusammenfällt. Betrachten wir das Leben des Menschen unter dem Gesichtspunkt der Vernunft, so finden wir, dass es von dreifacher Art ist und wir ein geistiges, ein sittliches und ein bürgerliches unterscheiden können. Nun gibt es Menschen, die zwar ein bürgerliches, aber doch kein sittliches und geistiges Leben führen. Andere Menschen wiederum leben zwar sittlich, aber doch nicht geistig. Und schließlich gibt es diejenigen, die sowohl ein bürgerliches als auch ein sittliches Leben und dazu geistiges Leben führen. Nur sie leben das Leben des Himmels, die anderen aber führen ein weltliches, vom Leben des Himmels getrenntes Leben. Schon jetzt können wir also feststellen, dass das geistige Leben nicht vom natürlichen oder weltlichen Leben getrennt, sondern damit verbunden ist, wie die Seele mit ihrem Leib. Wollte man sie trennen, so gliche das dem Wohnen in einem Hause ohne Fundament, wie oben gezeigt wurde. Das sittliche und bürgerliche Dasein ist nämlich der tätige Teil des geistigen Lebens, besteht doch das geistige Leben im guten Wollen und das sittliche und bürgerliche im guten Handeln. Trennt man das eine vom anderen, so beschränkt sich das geistige Leben nur noch auf Denken und Reden, während der Wille zurücktritt, weil ihm der Boden entzogen ist, und doch ist er das eigentlich Geistige des Menschen. Aus den nun folgenden Darlegungen wird man entnehmen können, dass es nicht so schwer ist, durch sein Leben in den Himmel zu kommen, wie man gewöhnlich meint. Denn wer könnte nicht ein bürgerlich und sittlich gutes Leben führen? Jeder Mensch wird ja von Kindheit an darin eingeführt und kennt es aus dem Leben auf Erden. Der Böse wie der Gute führt auch ein solches Leben, denn wer möchte nicht aufrichtig heißen und wer nicht gerecht? Nahezu alle praktizieren äußerlich Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit bis zu dem Grad, dass es scheint, als wären sie auch im Herzen aufrichtig und gerecht, und handelten aus Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit selbst. Der geistige Mensch muss notwendigerweise ebenso leben, und er kann es ebenso leicht wie der natürliche. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der geistige Mensch an das Göttliche glaubt und nicht nur deshalb aufrichtig und gerecht handelt, weil es den bürgerlichen und moralischen, sondern auch den göttlichen Gesetzen gemäß ist. Denn da er beim Handeln an das Göttliche denkt, stellt er die Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels her, und soweit er dies tut, wird er mit ihnen verbunden. Auf diese Weise aber wird sein innerer Mensch, der an sich betrachtet, der geistige Mensch ist, aufgeschlossen. In diesem Zustand wird dann der Mensch vom Herrn adoptiert und ohne sein Wissen geführt. Was er dann in seinem sittlichen und bürgerlichen Leben an Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit verwirklicht, geschieht aus geistigem Ursprung. Das bedeutet aber, dass er aus Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit selbst oder von Herzen handelt. Der äußeren Form nach unterscheiden sich seine Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit nicht von derer der natürlichen Menschen, ja selbst der bösen und höllischen. Der inneren Form nach sehen sie jedoch ganz anders aus, denn die Bösen handeln nur um ihret und der Welt willen gerecht und aufrichtig. Fürchteten sie daher nicht die Gesetze und Strafen sowie den Verlust des guten Namens, der Ehre, des Einkommens und des Lebens, so würden sie vollkommen ungerecht und unaufrichtig handeln, da sie weder Gott noch irgendein göttliches Gesetz achteten, folglich kein inneres Band sie zügelte. Sie würden daher im Rahmen des Möglichen andere mit Vergnügen betrügen, berauben und plündern. Die innere Beschaffenheit dieser Menschen zeigt sich besonders an ihren Artgenossen im anderen Leben, wo jedem sein Äußeres genommen wird, während die inneren Bereiche, in denen sie dann in Ewigkeit leben, aufgeschlossen werden. Dann wird ihr Handeln nicht mehr von äußeren Banden gehemmt, also von Furcht vor dem Gesetz, vor dem Verlust des guten Rufs, der Ehre, des Einkommens und des Lebens, und darum handeln sie nun ganz unsinnig und spotten aller Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit. Die anderen aber, die um der göttlichen Gesetze willen aufrichtig und gerecht waren, handeln weise, wenn ihnen das Äußere entzogen ist und sie dem Inneren überlassen worden sind, denn sie sind mit den Engeln des Himmels verbunden, die ihnen Weisheit vermitteln. Dies ermöglicht uns eine erste Feststellung, dass nämlich der geistige Mensch im bürgerlichen und sittlichen Leben ebenso handeln kann wie der natürliche, vorausgesetzt, dass sein innerer Mensch bzw. sein Wollen und Denken mit dem Göttlichen verbunden ist. Die Gesetze des geistigen, des bürgerlichen und des sittlichen Lebens werden auch in den 10 Geboten des Dekalogs überliefert. Die Gesetze des geistigen Lebens in den 3 ersten Geboten, die des bürgerlichen Lebens in den 4 folgenden und die des sittlichen Lebens in den 3 letzten. Der äußeren Form nach lebt der bloß natürliche Mensch nach denselben Geboten wie der geistige, denn in gleicher Weise verehrt er das Göttliche, geht in die Kirche, hört die Predigt, zeigt eine andachtsvolle Miene. Er tötet nicht, begeht keinen Ehebruch, stiehlt nicht, legt kein falsches Zeugnis ab, bringt den Partner nicht um seine Güter. Aber das alles tut er nur um seiner selbst, um der Welt und um des Scheines willen. Seiner inneren Gestalt nach ist er das genaue Gegenteil von dem, was er in der Äußeren zu sein vorgibt. Denn im Herzen leugnet er das Göttliche, im Gottesdienst spielt er den Heuchler, und wenn er sich seinen eigenen Gedanken überlässt, lacht er nur über die heiligen Dinge der Kirche und glaubt, sie dienten bloß als Zügel für die einfältige Masse. So kommt es, dass ein solcher Mensch ganz und gar vom Himmel abgeschnitten ist und als einer, der nicht geistig ist, nicht als sittlich und bürgerlich guter Mensch gelten kann. Denn wenn er auch nicht tötet, so hasst er doch jeden, der ihm im Wege steht, und aus Hass brennt er von Rachgier. Er würde auch ohne weiteres töten, wenn ihn nicht die bürgerlichen Gesetze und äußeren Fesseln, das heißt seine Befürchtungen, davon abhielten. Weil aber sein Verlangen danach steht, so folgt, dass er im Grunde fortwährend tötet. Und wenn er auch keinen Ehebruch begeht, so ist er doch ein beständiger Ehebrecher, weil er den Ehebruch in Wirklichkeit für erlaubt hält, denn soweit er kann und es ihm frei steht, handelt er als solcher. Solch ein Mensch spielt in seiner Gesinnung auch ständig den Dieb, weil es ihn nach den Gütern anderer gelüstet und er Betrug und andere Ränke nicht für widerrechtlich hält, obwohl er nicht stiehlt. Ähnlich verhält es sich auch mit den Geboten des sittlichen Lebens, also dem nicht falsch Zeugnis reden und dem sich nicht gelüsten lassen nach den Gütern anderer. So sieht die Natur eines jeden Menschen aus, der das Göttliche leugnet und nicht aufgrund der Religion irgendwie ein Gewissen hat. Die Beschaffenheit dieser Menschen zeigt sich deutlich an den ihnen ähnlichen im anderen Leben, weil sie nach der Hinwegnahme des Äußeren in ihr Inneres versetzt sind. Weil diese dann vom Himmel geschieden sind, handeln sie in Übereinstimmung mit der Hölle. Deren Bewohnern werden sie daher beigesellt. Ganz anders liegen die Dinge bei denen, die in ihrem Herzen das Göttliche anerkannt und im Leben bei ihrem Handeln die göttlichen Gesetze im Auge gehabt und in Übereinstimmung mit den drei ersten Geboten des Dekalogs sowie allen übrigen gelebt hatten. Werden sie nach der Wegnahme des Äußeren in ihr Inneres versetzt, so sind sie weiser als in der Welt. Gelangen sie in ihr Inneres, so treten sie wie vom Schatten ins Licht, von der Unwissenheit in die Weisheit und von einem traurigen Leben in ein beglückendes, weil sie im Göttlichen, folglich im Himmel sind. Aufgrund dieser Feststellung kann man nun wissen, wie verschieden die beiden Arten von Menschen sind, obgleich ihr äußeres Leben gleich erscheint. Jedem kann bekannt sein, dass sich der Lauf der Gedanken nach den Absichten richtet, beziehungsweise, dass die Gedanken dahin wandern, worauf die Absicht des Menschen zielt. Das Denken des Menschen ist in der Tat ein inneres Sehen, mit dem es sich ganz ähnlich verhält wie mit dem Äußeren, sofern es sich nämlich dahin wendet und da verweilt, wohin es gelenkt und gerichtet wird. Wendet man nun sein inneres Sehen oder Denken der Welt zu und lässt es darin verweilen, so wird schließlich das Denken weltlich. Wendet man es dem eigenen Selbst und der eigenen Ehre zu, so wird es schließlich fleischlich. Wendet man es aber dem Himmel zu, so wird es himmlisch. Himmelwärts gerichtet wird es also erhoben, dagegen auf das eigene Selbst gerichtet, vom Himmel abgezogen und ins Körperliche versenkt. Richtet man es auf die Welt, so wird es auch vom Himmel abgelenkt und zerstreut durch die Dinge, die vor Augen liegen. Die Liebe des Menschen ist es, die seine Absicht bestimmt und seinem inneren Sehen oder Denken Richtung auf seine Ziele gibt. Die Selbstliebe richtet daher das innere Sehen auf den Menschen selbst und was zu ihm gehört, die Weltliebe auf das Weltliche, die Liebe zum Himmel aber auf das Himmlische. Von hier aus ist klar, in welchem Zustand die inneren, seinem Gemüt angehörenden Bereiche des Menschen sich befinden, sobald man nur seine Liebe kennt. Liebt jemand den Himmel, so ist nämlich sein Inneres zum Himmel erhoben und nach oben geöffnet. Liebt aber jemand die Welt und liebt jemand sich selbst, so ist sein Inneres nach oben verschlossen und nach außen geöffnet. Daraus ergibt sich, wenn die oberen Regionen, die des Gemüts, nach oben verschlossen sind, kann der Mensch die Dinge des Himmels und der Kirche nicht mehr sehen, so dass sie bei ihm in Finsternis liegen. Finsteres wird aber entweder geleugnet oder nicht verstanden. Dies ist der Grund, weshalb Menschen, die sich selbst und die Welt über alles lieben, die göttlichen Wahrheiten im Herzen leugnen, weil bei ihnen die oberen Regionen des Gemüts verschlossen sind, auch wenn sie etwas davon aus dem Gedächtnis hersagen, verstehen sie es doch nicht. Sie sehen auch diese Dinge mit denselben Augen an, mit denen sie die weltlichen und körperlichen Dinge betrachten. Das liegt in ihrer Natur. Darum können sie auch ihren Geist mit nichts anderem beschäftigen als mit dem, was durch ihre körperlichen Sinne eindringt und an dem sie auch allein ihre Freude haben. Darunter gibt es sogar vieles, was schmutzig, unzüchtig, gemein und verbrecherisch ist und von dem sie nicht abgebracht werden können, weil ihr Gemüt nach oben verschlossen ist und deshalb keinen Einfluss aus dem Himmel empfangen kann. Die Absicht des Menschen, die sein inneres Sehen oder Denken bestimmt, ist sein Wille. Denn was der Mensch will, das beabsichtigt er, und was er beabsichtigt, das denkt er. Mit anderen Worten, zielt seine Absicht auf den Himmel, so richtet sich sein Denken dahin und mit dem Denken sein ganzes Gemüt, das dementsprechend im Himmel ist. Von da aus betrachtet er nachher die weltlichen Dinge wie etwas, das unter ihm liegt, vergleichsweise wie man vom Dach eines Hauses herabblickt. Aus diesem Grund vermag der Mensch, dessen mehr im Inneren liegenden Gemütsbereiche aufgeschlossen sind, das Böse und Falsche bei sich zu erkennen, liegt es doch unterhalb seines geistigen Gemüts, während umgekehrt ein Mensch, dessen Inneres nicht aufgeschlossen ist, sein Böses und Falsches nicht sehen kann, weil er selbst mittendrin und nicht darüber steht. Hieraus lässt sich folgern, aus welcher Quelle der Mensch Weisheit, aus welcher Torheit schöpft, ebenso wie er nach dem Tode beschaffen sein wird, wo man es ihm überlässt, seinen inneren Antrieben gemäß zu wollen und zu denken, wie auch zu handeln und zu reden. Diese Ausführungen sollten deutlich machen, wie besonders die innere Beschaffenheit eines Menschen sein kann, wenn er auch äußerlich einem anderen noch so ähnlich erscheinen mag.
Wir sehen jetzt, dass es nicht so schwer ist, ein himmlisches Leben zu führen, wie man gewöhnlich glaubt. Denn wenn dem Menschen etwas begegnet, von dem er weiß, dass es unredlich und ungerecht ist, sich aber seine Sinnesart dahin neigt, so braucht er nur daran zu denken, dass er es nicht tun dürfe, weil es den göttlichen Geboten zuwiderliefe. Gewöhnt er sich an diese Denkensweise und erwirbt er sich dadurch Übung einige Fertigkeit, Habitum, so wird er allmählich mit dem Himmel verbunden. In dem Maße aber, wie dies geschieht, werden die oberen Bereiche seines Gemüts aufgeschlossen, und dann sieht er, was unredlich und ungerecht ist, und soweit er dies wiederum erkennt, kann es auch ausgetrieben werden. Denn nur das Böse kann ausgetrieben werden, das man erkannt hat. In diesen Zustand kann der Mensch aufgrund seiner Freiheit eintreten, denn wer wäre nicht frei für solche Überlegungen? Ist damit aber einmal ein Anfang gemacht, so wirkt der Herr alles Gute bei ihm und sorgt dafür, dass der Mensch nicht allein das Böse sieht, sondern auch nicht mehr will und schließlich sogar verabscheut. Dies meint der Herr mit den Worten: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus Kapitel 11, Vers 30. Man muss sich jedoch darüber klar sein, je öfter der Mensch willentlich Böses tut, desto schwerer kann er sich solche Überlegungen anstellen und dem Bösen Widerstand leisten. Denn im selben Maß gewöhnt er sich daran, bis er es schließlich überhaupt nicht mehr merkt. Schließlich liebt er es, entschuldigt es, weil mit dieser Liebe Vergnügen verbunden sind, rechtfertigt es durch alle möglichen Trugschlüsse und hält es für erlaubt und gut. Dies geschieht bei Menschen, die sich bereits in der Jugend zügellos ins Böse stürzten und dabei im Herzen die göttlichen Dinge verwerfen. Mir wurde einst ein Weg vorgebildet, der zum Himmel wie auch zur Hölle führte. Es war ein breiter Weg, der sich nach links bzw. nach Norden zog. Viele Geister erschienen und beschritten ihn. Doch in der Ferne, wo dieser breite Weg endete, erblickte man einen ziemlich großen Stein. Von ihm aus teilte er sich in zwei Wege, in einen nach links und in einen anderen in die entgegengesetzte Richtung nach rechts. Der linke Weg war eng oder schmal, führte gen Westen nach Süden und so schließlich in das Licht des Himmels. Der rechte Weg war breit und geräumig und lief schräg abwärts zur Hölle. Zuerst schienen alle denselben Weg zu gehen, bis sie den großen Stein am Scheideweg erreichten. Dort trennten sie sich, die Guten wandten sich nach links und folgten dem schmalen Weg, der zum Himmel führte. Die Bösen aber sahen den Stein am Scheideweg nicht, stolperten über ihn, verletzten sich und liefen, wenn sie sich wieder erhoben hatten, auf dem breiten Weg nach rechts, der zur Hölle führte. Nachher wurde mir die Bedeutung von alledem erklärt. Der erste Weg breit und von vielen begangen, Guten wie Bösen, die wie Freunde miteinander plauderten, weil kein Unterschied zwischen ihnen zu erkennen war, bildete alle vor, die von außen gesehen ein gleich rechtliches und gerechtes Leben geführt und sich augenscheinlich nicht unterschieden hatten. Der Stein am Scheideweg, der Eckstein, über den die Bösen stolperten und von dem aus sie dann auf dem zur Hölle führenden Weg weiterliefen, bildete das göttliche Wahre vor, das alle leugnen, die zur Hölle blicken. Im höchsten Sinne stellt dieser Stein das göttlich-menschliche vor. Die Menschen aber, die das göttlich Wahre und zugleich das Göttliche des Herrn anerkannten, wurden auf dem Pfad geleitet, der zum Himmel führt. Daraus sieht man wiederum, dass die Bösen äußerlich genau dasselbe Leben führen wie die Guten, beziehungsweise, dass sie denselben Weg gehen, die einen so leicht wie die anderen. Und doch werden dabei diejenigen, die das Göttliche von Herzen anerkennen, und innerhalb der Kirche besonders diejenigen, die das Göttliche des Herrn anerkennen, zum Himmel geführt, die anderen aber zur Hölle. Im anderen Leben werden die Gedanken des Menschen, die seiner Absicht oder seinem Willen entspringen, durch Wege vorgebildet. Und tatsächlich erscheinen dort Wege in völliger Übereinstimmung mit dem Gedankenziel. Zudem läuft jeder gemäß seinen gedanklichen Absichten umher. Darum können die Geister und ihre Gedanken an ihren Wegen erkannt werden. Damit ist auch klar, was man unter den folgenden Worten des Herrn zu verstehen hat. Geh ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und ihre sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Himmel führt, und wenige sind, die ihn finden. Matthäus Kapitel 7, Vers 13 folgende. Der zum Leben führende Weg heißt nicht deshalb schmal, weil er beschwerlich wäre, sondern weil ihn nur wenige finden, wie die Worte sagen. Der Stein am Endpunkt des gemeinsamen Weges, von dem aus die beiden gegenläufigen, getrennten Wege erschienen, lässt erkennen, was durch die Worte des Herrn bezeichnet wird. Habt ihr nicht gesehen, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Lukas Kapitel 20, Vers 17. Der Stein bezeichnet das göttliche Wahre, der Stein Israels, den Herrn, hinsichtlich seines göttlich-menschlichen. Die Bauleute, die Menschen der Kirche, der Eckstein, die Scheidung, fallen und zerschellen aber heißt so viel wie leugnen und untergehen. Es wurde mir erlaubt, mit einigen Menschen im anderen Leben zu sprechen, die sich von den weltlichen Geschäften zurückgezogen hatten, um fromm und heilig zu leben, sowie auch mit einigen, die sich auf verschiedene Weise kasteit hatten, weil sie glaubten, dies heiße der Welt entsagen und die fleischlichen Begierden zähmen. Doch da sich die meisten von ihnen ein trauriges Leben erschufen und nicht am Leben der Nächstenliebe teilnahmen, ein Leben, das nur in der Welt geführt werden kann, können sie nicht mit den Engeln zusammengesellt werden. Das Leben der Engel ist nämlich in ihrer Seligkeit fröhlich, immer bereit, Gutes zu tun, also Nächstenliebe zu üben. Dazu kommt, dass Menschen, die ein weltabgewandtes Leben geführt haben, dazu nach Verdienst brennen, daher unablässig nach dem Himmel verlangen und sich die himmlische Freude, von der sie ganz und gar nichts verstehen, als ihren wohlverdienten Lohn vorstellen. Werden sie unter die Engel und in deren Freude versetzt, dann wundern sie sich höchlichst nach der Art von Menschen, die etwas ihrem Glauben völlig Fremdes erblicken. Denn die Freude der Engel weiß von keinem Verdienst und besteht dafür in Beschäftigung und tätigem Dienst untereinander sowie in der Seligkeit, die dem Guten entspringt, das ihre Tätigkeit bewirkt hat. Weil diese Menschen für solche Freuden nicht empfänglich sind, wenden sie sich ab und gesellen sich mit denen zusammen, die in der Welt ein ähnliches Leben geführt haben wie sie selbst. Was aber die anderen betrifft, die äußerlich heilig gelebt, ständig die Kirchen besucht, dort gebetet, ihre Seele kasteit, dabei aber doch ständig daran gedacht hatten, dass sie mehr Achtung und Ehre verdienten als andere und nach dem Tode als Heilige gelten würden, so befinden sie sich in anderem Leben keineswegs im Himmel, weil sie ja all diese Dinge für sich selbst getan hatten. Und da sie die göttlichen Wahrheiten durch ihre Selbstliebe besudelt haben, sind manche von ihnen derart wahnsinnig, dass sie sich für Götter halten. Aus diesem Grunde sind sie unter ihresgleichen in der Hölle. Andere wiederum sind schlau und arglistig und befinden sich in den Höllen der Betrüger. Das heißt, sie sind bei Geistern, die durch allerlei Kunstgriffe und Schlauheiten äußerliche Frömmigkeit zur Schau trugen, durch die sie den Pöbel verleitet hatten, sie für göttliche Heilige zu halten. Viele katholische Heilige sind von dieser Art, und mit einigen von ihnen dürfte ich auch sprechen. Bei dieser Gelegenheit wurde ihr Leben deutlich, und zwar wie es in der Welt erschien und wie es nachher beschaffen war. Diese Dinge wurden angeführt, um zu zeigen, dass nicht ein von der Welt zurückgezogenes Leben, sondern ein Leben mitten in der Welt zum Himmel führt, und zwar ein Leben der Nächstenliebe, nicht aber ein frommes Leben ohne diese, wie es ja nur in der Welt möglich ist. Nächstenliebe heißt in jedem Beruf, in jedem Geschäft und bei jedem Werk aufrichtig und gerecht zu handeln, und zwar von innen heraus, das heißt aus himmlischem Ursprung. Dieser Ursprung erfüllt das Leben dann, wenn der Mensch aufrichtig und gerecht handelt, weil das mit den göttlichen Gesetzen übereinstimmt. Ein solches Leben fällt nicht schwer, wohl aber ein Leben der Frömmigkeit, das vom Leben der Nächstenliebe absieht. Und doch führt gerade ein solches Leben so weit vom Himmel weg, wie man glaubt, es führe zu ihm hin.